Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wie steht's um die DDR-Erinnerungskultur und bräuchte Ostdeutschland eine Art 1968? Darüber reden wir am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit mit der Schriftstellerin Annette Gröschner. Dann bin ich mit einem der vielen Buchhändlerinnen und Buchhändler verabredet, die am Abend mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wurden, mit Dieter Dausin von der Buchhandlung am Freiheitsplatz in Hanau. Seit einem Jahr ist in Italien Giorgia Melonis rechtsnationale Regierung am Ruder. Wir schauen uns an, wie sie den Kulturbetrieb auf Linie trimmt. Zum Tag der Deutschen Einheit rückt die Erinnerung an die deutsch-deutsche Geschichte mal wieder auf die Tagesordnung. 33 Jahre Wiedervereinigung, das ist längst Normalität. Aber wie steht es um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte? Zuletzt hat die Debatte um die Schriftstellerin Charlotte Gneuss und ihren Roman Gittersee ja gezeigt, wie empfindlich noch immer auf die Darstellung der DDR reagiert wird. Gneuss hat daraufhin in der FAZ gefordert, die Elterngeneration viel intensiver zu ihrer DDR-Geschichte zu befragen. Ja, sie fordert ein 1968 für die Ostgeschichte. Darüber möchte ich mit der Autorin und Performerin Annette Gröschner sprechen. Sie ist Jahrgang 1964 in der DDR sozialisiert und hat sich in ihren Arbeiten immer wieder mit den Veränderungen unseres Landes befasst, auch mit dem Leben in der Diktatur, aktuell in dem deutsch-syrischen Gemeinschaftsprojekt Lebendiges Archiv vom Umgang mit der Diktatur. Guten Abend, Frau Gröschner. Freue mich, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Charlotte Gneuss ist in Westdeutschland aufgewachsen. Ihre Eltern haben allerdings beide eine DDR-Geschichte. Sie haben das Land verlassen. Und Gneuss fordert jetzt so dieses kräftige Schlagwort 68 für die Ostgeschichte. Meint damit, dass die Jüngeren den Älteren mehr Fragen stellen sollten zu ihrem früheren Leben in der DDR. Finden Sie diesen 68er-Vergleich passend?
Naja, ich bin absolut dafür, dass die Kinder ihre Eltern befragen. Also ich bin ja so eine Sandwich-Generation eigentlich. Also ich konnte meine Eltern befragen oder musste meine Eltern befragen oder wollte meine Eltern befragen. Frage meinen Vater heute noch, wenn ich irgendwas über die 50er Jahre wissen will. Und gleichzeitig bin ich ja auch Mutter und auch von Kindern, die in der gleichen Zeit groß geworden sind wie Charlotte Gneuss. Also ich muss mich natürlich auch befragen lassen oder will mich befragen lassen. Und andererseits denke ich immer, okay, ich habe jetzt fast 40 Jahre im Archiv gesessen und habe darüber gearbeitet. Und ja, und die Frage ist, wenn dann so eine Bemerkung kommt von Charlotte Gneuss, deren Roman ich im Übrigen sehr gut finde, also ich mochte den sehr. Bei vielen anderen Romanen geht mir das so, dass ich denke, naja, hätte man noch ein bisschen mehr recherchieren können, hatte ich bei ihr überhaupt nicht. Also ich verstehe diesen Streit auch nicht ganz so. Aber andererseits, ich hatte den Artikel auch gelesen in der FAZ, doch so ein bisschen habe ich mich gefragt, was heißt das 1968? Ja. Also man könnte ja sagen, okay, wir nehmen Prag, ja. Also wir wollen einen demokratischen Sozialismus, da können wir jetzt drüber reden. Aber sie meinte natürlich den Westen und das Befragen der Elterngeneration. Aber da finde ich, ist der Unterschied auch zum 68 im Westen, das ist gar keine ostdeutschen Eliten gibt, die quasi so in großer Zahl noch an der Macht sind. Das war ja 1968 anders. Da waren die alten Nazis ja oft die Eltern noch ja in hohen Positionen. Und das ist ja gar nicht im Osten.
Also ja, ich meine, man könnte sagen, die Fragen, die den Eltern und Großeltern in Westdeutschland zum Nationalsozialismus gestellt wurden, die sind in der DDR auch nicht ausreichend gestellt worden. Also es gibt so eine Art doppeltes Schweigen über das Leben in der Diktatur.
Ich würde es nicht so sagen, dass es dieses doppelte Schweigen gibt. Also ich finde, es ist sehr viel erschienen in den letzten 30 Jahren und es hat eine große Auseinandersetzung gegeben, auch in den 90er Jahren, auch um die Stasi. Das hat ja Charlotte Gneuss auch angemerkt, dass es quasi von der jungen Generation nochmal gemacht werden soll. Also ich finde, dass da viel passiert ist. Es ist manchmal in den Familien nicht so viel geredet worden, das würde ich auch sagen. Also, aber ich glaube, das Problem ist immer, dass man die Ostdeutschen so als ein Kollektiv nimmt, ja, als wären alle gleich gewesen, als wären alle gleich von der Diktatur betroffen gewesen. Natürlich hat sich die Diktatur überall eingeschlichen, ja, aber ich glaube, es gibt doch große Unterschiede auch innerhalb der Familien. Es ist nicht alles gleich gewesen.
Hm. Wie haben Sie es denn selber erlebt, als Sie Ihre Eltern befragt haben? Das haben Sie ja eben angedeutet. War das schwierig? War das einfach? Wie groß war die Offenheit, die Ehrlichkeit?
Na, anders als es oftmals behauptet wurde, hatte ich wirklich Eltern, die, wenn man so will, 68er waren, ja, obwohl sie eigentlich gar nichts mit dem Westen zu tun hatten und auch gar nicht so jung waren, aber sie waren sehr tolerant, sie haben mich aus allem rausgeholt, also alles, was mir so passiert ist, als ich Jugendliche war, die waren immer da und hatten immer Angst um mich und ich kann denen nichts vorwerfen. Und sie waren von dieser Transformation auch sehr betroffen, haben ihre Arbeit verloren, waren am Boden und ich war selber damals Mutter eines kleinen Kindes. Also man hat dann auch nicht sich hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt mal quasi über die Diktatur reden, sondern ich habe das schon eher allgemein gemacht als Schriftstellerin. Ja. Aber ich habe auch sehr viel mit meinen Eltern darüber geredet und es war auch nicht immer so, dass wir uns da immer einig waren. Also ich glaube, die hatten auch einfach noch die Wahl. Die konnten noch sagen als junge Leute, wir gehen in den Westen oder nicht. Das hatte ich dann nicht mehr oder nur mit großen Mühen. Ja.
Aber kennen Sie das aus Ihrem Umfeld, dass Leute nicht weiterkommen in der Befragung ihrer Eltern und Großeltern? Dass es ein Schweigen gibt?
Ja, natürlich, klar. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Ne?
Und das ist ja die Frage eben, was das mit uns macht. Also wenn ich das nochmal vergleiche, in Westdeutschland diese großen Forschungsarbeiten darüber, wie die NS-Geschichten in den Familien weitergetragen werden in den folgenden Generationen. Also ich denke da an die Bücher von Sabine Bode über Kriegs- und Nachkriegskinder. Das gilt ja wahrscheinlich für die Erfahrungen in der DDR-Diktatur genauso. Also dieses Erbe, das weitergetragen wird und mit dem jede und jeder irgendwie einen Umgang finden muss.
Ja, auch in einem doppelten Maße. Also das Transgenerative darf man ja auch nicht vergessen, genau. Ja, also auch was Krieg und Nachkriegszeit angeht und auch die DDR, nee, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das muss auf jeden Fall gemacht werden.
Die AfD liegt nach derzeitigen Umfragen im Osten zum Teil bei über 30%, aber auch im Westen bei gut 20%. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung jetzt vor dem Hintergrund unseres Gesprächs? Also gibt es da einen Zusammenhang?
Ich glaube, es gibt schon einen Zusammenhang. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen diesen Diskussionen, die wir haben. Deutsch-deutsche Diskussionen, auch Migration und Gender und so weiter. Ja, ich sehe das schon, also so eine Gemengelage, die mich auch interessiert als Schriftstellerin, muss ich auch sagen. Ja, und ich finde es eigentlich schade, dass es in Ostdeutschland nicht so ist, dass eine Mehrheit der Leute sagt, okay, wir waren hier in einem Imperium und wir solidarisieren uns mit den Leuten aus dem Baltikum oder mit den Leuten aus Polen oder aus Tschechien, sondern quasi sozusagen dem Aggressor huldigen. Ja? Also es ist, ich würde sagen, nicht die Mehrheit, aber es ist ein lauter Teil, der das macht und vor allen Dingen macht es auch die AfD. Aber die AfD hat ja eigentlich im Prinzip keine einzige Idee, sondern sie nimmt sich ja überall das, was sie gerade gebrauchen kann. Ne? Also es ist Russland, es ist ein Ukraine-Krieg oder Impfen oder D-Mark am Anfang oder so. Also es sind immer diese Sachen, die setzen sich da drauf und sie haben ein Gespür dafür, wo es Konflikte gibt, die nicht ausgetragen worden sind. Und ich glaube, in Ostdeutschland sind viele Konflikte nicht ausgetragen worden, auch deswegen, weil es immer vom Westen her so diese Norm gab, nach der sollte man sich dann richten, aber man hatte eigentlich auch eine andere Geschichte und wollte auch diese Geschichte erzählen. Und das ist oftmals immer so an so eine Wand geprallt, ne? So nach dem Motto, ihr seid hier keine echten Demokraten oder so, ja. Und es hat sich so ein Trotz entwickelt, wo ich manchmal denke, wir haben eigentlich vergessen zu trauern, ne? Wir hätten trauern müssen auch darüber, dass es eben auch so ganz schnell alles sich verändert hat und diese Transformation auch eben einfach sehr, sehr schnell war und wir deswegen auch so schlecht damit klarkommen, dass sich viele Sachen auch verändern und dass eben alles sehr schnell geht, es eine Modernisierung gibt und diese Angst, nochmal alles zu verlieren, ist, glaube ich, sehr stark. Und dann kommt natürlich auch dieses demografische Problem dazu, dass sehr viele junge Leute auch in den Westen gegangen sind, weil sie im Osten halt keine Möglichkeit hatten, sich zu entwickeln oder das zu machen, was sie gerne wollten und die weggegangen sind. Und man hat es natürlich auch mit einer überalterten Bevölkerung zu tun, die auch Angst hat vor Veränderungen. Mhm. Aber trotzdem gibt es für mich überhaupt keinen Grund, deswegen AfD zu wählen. Aber wir sind natürlich in dem Dilemma, dass wir uns fragen müssen, was ist, wenn sie wirklich an die Macht kommen, ja. Also manche sagen, dann sind sie entzaubert. Aber ich denke, sie sind eigentlich angetreten, um die Demokratie, ja, zu zerstören, quasi mit demokratischen Mitteln oder auf demokratischen Wegen. Und ich arbeite ja sehr intensiv mit Syrerinnen an der Geschichte der Diktatur in Syrien und in der DDR. Und ich muss immer daran denken, wie geht es ihnen damit? Mhm. Und kann nur sagen, die AfD darf nicht an die Macht kommen.
Die Einheitsfeierlichkeiten morgen am 3. Oktober, die finden diesmal in Hamburg statt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat vorab einmal mehr betont, wie wichtig in diesem Zusammenhang die Erinnerungskultur sei. Wobei sie vor allem eben die Erinnerung an die friedliche Revolution und die Opfer der SED-Diktatur meint. Charlotte Gneuss stellt sich Erinnerungskultur ja eben viel komplexer vor. Also sie sagt, dass Menschen bei der Stasi oft Täter und Opfer zugleich waren. Diese Ambivalenz interessiert sie, die Zwänge, denen die Menschen unterworfen waren. Wie kommen wir dahin, darüber zu sprechen?
Ich finde das ganz wichtig und das sehe ich auch als meine Aufgabe als Schriftstellerin, die Differenz zu beschreiben, die Widersprüche zu beschreiben. Und das fand ich auch sehr interessant jetzt an diesen Büchern, die erschienen sind. Ja, wenn man jetzt so Oschmann, Heuer, Gneuss, dann haben die einen gesagt, ja, der Oschmann, der hat sich 30 Jahre versteckt und dann hat er sich dann getraut, als Professor was zu sagen. Das waren die, die eben die ganze Zeit geredet haben, ja, die aber dann keine Professur gekriegt haben. Dann gibt es die, die bei Heuer sagen, naja, sie vergisst vollkommen, dass es eine Diktatur war. Sie redet nur über den Alltag, sie vergisst einfach die Diktatur oder tut so, als hätte es sie nicht gegeben, die war aber überall. Und bei Charlotte Gneuss sagen Leute, na, ich will nicht schon wieder über die Stasi reden. Ja? Also, und das heißt aber auch, dass es sehr verschiedene Menschen gibt, die in diesem Osten sind. Ja? Und von daher ist es natürlich für mich auch ein tolles Thema. Eigentlich wollte ich schon längst was anderes machen, aber bleibe halt immer irgendwie am Osten kleben, weil es natürlich auch meine Geschichte ist.
Was wünschen Sie sich für die weitere Aufarbeitung?
Also ich habe mich sehr geärgert, dass jetzt, als es darum ging, den Haushalt zu verabschieden, eben das Geld für die politische Bildung gestrichen worden ist, weil ich finde, damit werden die Leute, die in Ostdeutschland in demokratischen Vereinen auch gegen die AfD arbeiten, im Regen stehen gelassen. Und ich finde, das geht nicht. Also ich finde, das Geld hätte man wirklich noch zusammenkratzen können und wenn man Schulden gemacht hätte, weil es geht hier wirklich um die Demokratie. Und ich wünsche mir einfach, dass solche Sachen nicht passieren, dass eben einfach geguckt wird, was machen die Leute dort, wie geht es ihnen, was ist anders als im Westen und nicht immer so drüber gebügelt wird. Ja.
Wie steht es um die DDR-Erinnerungskultur und brauchen wir ein 68 für Ostdeutschland? Die Autorin und Performerin Annette Gröschner am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke.
Danke für die Einladung.
Sie hören Fazit. Kultur vom Tage. Am Abend hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Stuttgarter Neuen Schloss die deutschen Buchhandlungspreise verliehen. Ausgezeichnet werden Buchhandlungen, die sich in besonderem Maße um die gesellschaftliche Bedeutung des Kulturguts Buch und das kulturelle Leben vor Ort verdient gemacht haben. Oder Buchläden, die ein besonders vielfältiges oder auch spezielles Buchsortiment anbieten. Preise gab es für insgesamt 118 unabhängige, inhabergeführte Buchhandlungen. Die bekommen ein Gütesiegel mit einer Prämie von 7.000, 15.000 oder 25.000 Euro. Die höchste Summe bekommen drei Buchhandlungen in Deutschland, und zwar Hansen und Kröger im nordrhein-westfälischen Wiehl, die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung in Leipzig und Dieter Dausins Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dausin.
Ja, vielen Dank.
Sie sind ja schon geübt beim Entgegennehmen dieser Auszeichnung, haben sich schon oft um den Deutschen Buchhandlungspreis beworben und ihn auch schon 5-mal bekommen, jetzt aber zum ersten Mal in der höchst dotierten Kategorie. Mit welchem Konzept sind Sie diesmal angetreten?
Ja, das Konzept ist unser urwüchsiges Konzept. Das ist ja kein Konzept, was irgendwie konstruiert ist oder geplant oder so, sondern ich glaube, was uns auszeichnet, ist vor allem die Authentizität und die Möglichkeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Vorlieben, ihre Lesevorlieben und ihre Vorstellungen, wie dieser Buchladen sein soll, auch umzusetzen und einzubringen.
Wie soll er denn sein? Und wie ist er denn?
Er ist schön. Also er ist ziemlich neu gestaltet seit 2018. Er ist geprägt davon, dass eben die KollegInnen ihre Lieblingsbücher präsentieren und empfehlen, dass wir nicht nach Mainstream einkaufen oder irgendwie nach Verlagsplanung oder so, sondern dass wir das vorrätig haben, was wir für gut befinden. Und wir machen im Grunde nur Sachen, wo wir auch dahinter stehen können.
Die Stadt Hanau ist ja seit den rassistischen Anschlägen von 2020 immer wieder im Fokus, wenn es um rechten Terror geht. Sie führen den Buchladen am Freiheitsplatz seit 1977. Wenn Sie zurückdenken, welchen Einfluss hatten solche Zäsuren wie dieser Anschlag, aber auch andere politische Entwicklungen auf Ihre Arbeit als Buchhändler?
Die Buchhandlung war immer in einem engen Zusammenhang mit meinem politischen Engagement. Also sie war sozusagen Ausdruck meines politischen Engagements in den 80er Jahren, 90er Jahren, Friedensbewegung, Umweltbewegung, Dritte Welt etc., wie man damals noch sagte. so hat sich das sozusagen fortgesetzt. Der Buchladen ist immer Ausdruck von auch den politischen Einstellungen der Menschen, die da arbeiten. Und das ist natürlich gegen Rassismus und für eine freie Entfaltung aller Menschen. Und dafür steht der Buchladen mit seinen Themen und mit seinen Aktionen.
Welche Bedeutung hat diese Buchhandlung, was würden Sie sagen, für die Stadt Hanau?
Also wir waren ursprünglich schon wirklich ein Nischenunternehmen und mittlerweile würde ich aber sagen, es hat schon wirklich eine große Bedeutung für die Stadt Hanau. Es ist ja in Hanau nicht anders als in vielen anderen Städten, wo inhabergeführte Geschäfte schließen. Hanau ist keine intellektuelle Stadt, hat keine Hochschule. Es gibt relativ wenig Buchhandlungen und da haben wir schon eine Sonderstellung. Und ich selber engagiere mich auch vor Ort natürlich sehr für den lokalen Handel. Natürlich auch durch unser Veranstaltungsprogramm engagieren wir uns für das kulturelle Leben.
Das ist ja inzwischen auch sehr, sehr wichtig für Buchhandlungen, eben die Leute nicht nur zum Kauf reinzuholen, ne, sondern tatsächlich ein kultureller Ort zu sein, ein Begegnungsort. Sie haben ebenso betont, dass Sie und Ihr Team am liebsten die Bücher verkaufen, die Ihnen selbst am Herzen liegen. Welches Buch würden Sie denn derzeit gerne jedem verkaufen?
Ach, da sage ich jetzt mal das neue Buch von Joachim B. Schmidt. Im Diognes Verlag erschienen Kallmann und der schlafende Berg. Das ist ein Autor, den wir schon zweimal zu einer Lesung da hatten und auch dieses Jahr mit seinem neuen Buch wieder da haben. Und es ist ein herzenswarmer Thriller. Also es ist ein Buch, in dem es wirklich spannend ist und in dem auch ordentlich was passiert. Aus der Sicht eines, ja, intellektuell eher, na, wie soll man das sagen? Er ist also jetzt nicht so der Allerhellste, aber eigentlich durch seine Weltsicht ist er doch sehr helle und sehr, sehr menschlich. Und durch seine naive Sicht sieht man die Welt ganz anders. Und das ist ein, ja, wunderschönes, wie gesagt, herzenswarmes Buch und ein bisschen auch ein Krimi.
Sie sind sehr umtriebig als Buchhändler in Hanau. Welche Ihrer Ideen kam bei Ihrer Kundschaft besonders gut an? Und was hat vielleicht auch mal gar nicht funktioniert?
Also was wirklich gut ankommt immer wieder, ist unser Betriebsausflug. Das ist auch so ein typisches, originelles Format, denke ich, was wir machen. Das heißt, wir machen einmal im Jahr einen Betriebsausflug mit der kompletten Mannschaft, aber nicht am Wochenende, sondern an einem Montag. Und an diesem Tag übernehmen Kunden und Kundinnen den Laden. Das heißt, wir fragen vorher Stammkunden, denen geben wir eine kurze Einweisung, so wie die Kasse funktioniert und wie sie Bestellungen entgegennehmen müssen. Und dann machen die komplett den ganzen Tag, schmeißen die den Laden und wir machen Betriebsausflug und kommen am Abend dann wieder zur Übernahme.
Das ist ein großes Vertrauen, das sie da ihrer Kundschaft entgegenbringen.
Ja, das haben wir schon. Und ich möchte gerne, dass der Buchladen eben nicht nur ein Ort des Kaufes, des Handelns ist, sondern ja ein Ort, in dem man andere Erfahrungen macht, in dem man sich wohlfühlt, wo man Menschen trifft, dass er eben auch ein Stück weit die Kunden sich diesen Laden aneignen und sagen, das ist auch ein bisschen mein Zuhause und mein Buchladen.
Und was hat vielleicht mal gar nicht funktioniert?
Also gar nicht funktioniert hat eine Lesung, die wir mal gemacht haben. Ich will jetzt mal den Autor lieber nicht nennen. Der ist ziemlich bekannt jetzt. Und es ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Also in den 80er Jahren war das und da war er noch nicht so bekannt. Und zu dieser Lesung, wo wir wirklich also ordentlich Werbung gemacht haben, kam nicht ein einziger Mensch. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann als Buchhändler. Das war aber ein Autor, der das mit sehr viel Humor und Gelassenheit genommen hat. Und wir sind dann zu dritt ein Bier trinken gegangen und es war ein netter Abend noch.
Sagen Sie doch, wer das war.
Normal erleben. Klaus-Peter Wolf war das. Nein, der kann das auch vertragen. Der ist heute Bestseller-Autor und damals war er wirklich noch unbekannt.
Sie haben sich intensiv mit der Zukunft der Buchhandlung im Zeitalter von Thalia, Amazon und Co. beschäftigt. Wie können Buchhandlungen im Angesicht der Konkurrenz des Internethandels bestehen?
Also zum einen natürlich, indem sie selber online mitspielen. Also das machen wir ja auch ganz intensiv auf Social Media und mit einer Website, mit einem eigenen Shop. Aber um bestehen zu können, glaube ich, müssen Buchhandlungen und überhaupt Ladengeschäfte etwas bieten, was man eben online nicht bekommen kann. Das heißt Atmosphäre, das heißt Freundlichkeit, als Kunde gesehen werden. Ja, dass man da Beratung kriegt. Wir kennen unsere Kunden, wir können denen schon sehr zielgerichtet empfehlen und authentisch empfehlen und auch mal abraten. Und dass man eben in diesen Räumlichkeiten auch anderes erleben kann. Veranstaltungen, Lesungen und Gespräche, Abende über politische Themen, was auch immer.
Dieter Dausin und seine Buchhandlung am Freiheitsplatz in Hanau hat am Abend einen der deutschen Buchhandlungspreise 2023 bekommen. In der am höchsten dotierten Kategorie gibt es 25.000 Euro. Viel Erfolg weiterhin. Ich habe gesehen, am Samstag feiern Sie die Auszeichnung zusammen mit Ihren Kundinnen und Kunden. Von 11 bis 14 Uhr gibt's Sekt.
Genau. Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Und auch wir Radiomenschen haben in diesem Jahr was ganz Besonderes zu feiern.
In der Luft los, was ist heute bloß mit der Luft?
Hier ist die Sendestelle Berlin.
100 Jahre Radio.
Sie hören das Deutschland-Echo.
21. März 1910. Norddeich-Radio in Ostfriesland beginnt, regelmäßig zweimal am Tag Zeitsignale auszustrahlen. Zunächst bestimmen Schiffe damit ihre Position. Später gewährleistet der Sender den Nachrichtenverkehr zwischen Land und See. Dann macht Satellitentechnik den Kurzwellenfunkdienst überflüssig. Am 31. Dezember 1998 heißt es:
Hello all ships, hello all stations. This is Norddeich Radio, Norddeich Radio. Norddeich Radio will now close the listening watch on 2182 kHz. The DSC watch on 2187.5 kHz and the medium frequency radio telephony service. We would like to thank you for the good cooperation during all the years. Best wishes for a happy new year and good luck for the future. This is Norddeich Radio. Over and out.
100 Jahre.
100 Jahre Radio.
100 Jahre Radio.
Ja, daran erinnern wir jetzt täglich hier in Fazit. Sie war eine einflussreiche Kunsthändlerin des 20. Jahrhunderts und ist heute so gut wie vergessen. Grete Ring. Zu Lebzeiten eine berühmte Frau und das nicht nur, weil sie eine Nichte von Martha Liebermann war, der Frau des Malers Max Liebermann. Grete Ring machte Karriere in der Zeit der Weimarer Republik, aber auch im britischen Exil. Weshalb sie heute, selbst in Kunstkreisen, weitgehend vergessen ist, das erforscht jetzt eine Ausstellung in der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee. Barbara Bogen war bereits dort.
Gleich beim Eintreten in die Ausstellung fällt der Blick auf eine vielsagende Fotografie. Sie entstand 1932 in Berlin und zeigt den legendären Kunsthändler Alfred Flechtheim zusammen mit einer Frau, der Kunsthändlerin Grete Ring. Die beiden haben sich offenbar, so ähnlich und übereinstimmend sind Design und Material, bei demselben Schneider ihr elegantes Outfit kreieren lassen. Er eine extravagante Hausjacke, sie einen exklusiven Mantel mit Pelzkragen. Beide strahlen und wirken wie sehr, sehr gute Freunde. Doch während der Name Alfred Flechtheim noch heute international als Household Name des Kunsthandels im Berlin der 20er, 30er Jahre gilt, ist die damals überaus erfolgreiche Kunsthändlerin Grete Ring fast vollständig in Vergessenheit geraten. Dabei war die charismatische Ring eine der vibrierendsten, wohl auch energischsten und kenntnisreichsten Figuren dieses Umfelds. Als eine der ersten Frauen, die im Fach Kunstgeschichte promovierte, führte sie ab den 20er Jahren gemeinsam mit dem Verleger und Kunsthändler Walter Veilchenfeld die Geschäfte des vornehmen Berliner Kunstsalons Paul Kassierer und hatte, als etwa das besagte Foto entstand, nach dem Selbstmord Kassierers 1926 längst die Führung des Hauses inne. Als unumstrittene Koryphäe. Schon lang zuvor hatte man sie als das kunsthistorische Herz im Salon Kassierer bezeichnet, sagt Kuratorin Viktoria Krieger.
Grete Ring ist in Vergessenheit geraten. Wir finden ganz viele Zitate, dass sie eine Naturgewalt war, dass sie unwiderstehlich war. Also sie muss sehr präsent gewesen sein. Und natürlich stellen wir uns die Frage, warum sie in Vergessenheit geraten ist. Sie war für so etwas Konventionelles wie eine Ehe nicht geeignet, also blieb auch für immer frei. Und lebendig ist sehr viel gereist, ist auch sehr viel geflogen. Deswegen hatte sie auch immer von ihrem Hexenhaus und ihrem Hexenbesen gesprochen, dass sie mit dem Flieger ankommt um so und so viel Uhr. Grete Ring hat sehr viel veröffentlicht, auch schon während Studienzeiten. Dennoch war sie eine Frau in einer Männerdomäne. Und das muss besonders schwierig gewesen sein. Sie war auch federführend bei einer Ausstellung von Henry Moore im Metropolitan Museum in New York involviert, aber dennoch taucht sie nicht im Ausstellungskatalog auf.
Die Liebermann-Villa am Wannsee spürt jetzt mit großer Sensibilität dieser markanten Biografie nach und versucht, ihre Bedeutung anhand von Dokumenten, Fotografien, Kunstwerken wieder ins breite Bewusstsein zu rücken, auch ihre Modernität, ihre Gegenwärtigkeit zu beleuchten. So findet sich etwa eine 1932 entstandene Skulptur des Bildhauers Georg Kolbe, ein sitzender männlicher Akt, den Ring noch im gleichen Jahr in der Ausstellung Lebendige deutsche Kunst zeigte, eine der letzten großen Präsentationen moderner Kunst vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Auch sind zwei der sogenannten Wackerschen Van Gogh-Kopien zu sehen, die Grete Ring mit scharfem Blick damals sofort nach der Lieferung in der ersten Sekunde als Kopien entlarvte, was zu einem beispiellosen Skandal und einem Gerichtsprozess führte, Grete Ring jedoch endgültig den Ruf der ausgewiesenen Kunstexpertin einbrachte. Eine Auswahl feinster Zeichnungen aus ihrem Besitz von Cézanne, Renoir, Degas, aber auch Caspar David Friedrich sind am Wannsee jetzt gleichfalls zusammengeführt, sowie ein Porträt, ein Aquarell, das der enge Freund Oskar Kokoschka 1923 schuf, neben einer Zeichnung mit seiner Widmung an Mein Gretchen. Als Grete Ring 1938 nach London emigriert, gelingt es ihr auch dort wieder, eine vielbeachtete Dependance des Kunstsalons Cassira zu errichten. Weshalb sie dennoch in Vergessenheit geriet, erklärt sich die Direktorin der Liebermann-Villa, Luzie Wasensteiner, so.
Diese Verbindung mit diesen bekannten Namen hat vielleicht doch gegen diese Erinnerung gearbeitet, weil man sieht das immer wieder, sie wurde als Geschäftspartner von Cassira oder von Feichenfeld oder als die Nichte von Max Liebermann beschrieben, immer wieder. Und deswegen war es uns sehr wichtig, dass diese familiäre Verbindung zu Liebermann nicht im Mittelpunkt steht, weil eigentlich ist sie als Persönlichkeit und als Kunsthändlerin wahnsinnig interessant für diese Zeit, abgesehen davon, dass sie eine Nichte von Max Liebermann war.
Ein Film in der Ausstellung gibt Auskunft über ihre Zeit im englischen Exil. Sie soll, so ein Zeitgenosse, schlicht klüger und witziger gewesen sein als alle anderen.
Grete Ring, Kunsthändlerin der Moderne. Die Ausstellung in der Berliner Liebermann-Villa ist bis zum 22. Januar nächsten Jahres zu sehen. Und das Haus ist auch am morgigen Feiertag geöffnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Oliver Thoma.
Tschechien wird 2026 das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Der Direktor der Bücherschau Jürgen Boos und der tschechische Kulturminister Martin Baxa unterzeichneten in Prag den Ehrengastvertrag. Marianne Allweis.
Das Motto des tschechischen Gastauftritts ist an Shakespeare angelehnt und lautet Tschechien, ein Land an der Küste. Das sei eine maritime Beschreibung für ein mitteleuropäisches Land mit Binnenlage, so Buchmessenchef Jürgen Boos. Außerdem eine Einladung, sich über die Literatur spielerisch mit Tschechien, Klischees und der Gegenwart auseinanderzusetzen. Einen Schwerpunkt wird die moderne Literatur bilden, mit Autoren wie Kateřina Tučková, Radka Denemarkova, Jachim Topol oder Jaroslav Rudisch. Die tschechische Regierung stellt für den Gastlandauftritt insgesamt rund 8 Millionen Euro bereit. Kulturminister Martin Baxa erklärte, dies sei eine große Chance für die Buchbranche und die gesamte Kultur in Tschechien. Man erhoffe sich dadurch auch einen besseren Zugang zu internationalen Buchmärkten.
Mehrere deutsche Stiftungen haben die rechtskräftige Verurteilung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala zu lebenslanger Haft scharf kritisiert. Diese sei entgegen einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte getroffen worden und ein herber Rückschlag für die Beziehungen zwischen Europa und der Türkei, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Das Papier wurde unter anderem von der den Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung unterzeichnet. Das oberste Berufungsgericht der Türkei hat am vergangenen Donnerstag ein Urteil zu lebenslanger Haft gegen den inhaftierten Kavala bestätigt. Der 65-Jährige sitzt seit 2017 im Gefängnis und war im April 2022 in erster Instanz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten im Jahr 2013 verurteilt worden. Die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Katarzyna Wielgas-Kolimowska, sieht Kulturinstitutionen zunehmend durch Rechtspopulisten bedroht. Viele demokratische Institutionen kämen durch Anfragen von Rechtspopulisten in eine Situation, in der sie sich rechtfertigen sollen, sagte sie der Jüdischen Allgemeinen. Immer häufiger werde die Existenzberechtigung von Kulturinstitutionen und ihrer staatlichen Unterstützung in Frage gestellt, zeigte sich Wielga Skolimowska besorgt. Dies sei eine bedrohliche Entwicklung, die die Wehrhaftigkeit und die Resilienz demokratischer Institutionen herausfordere. Der Synchronsprecher Thomas Danneberg ist tot. Er lieh vielen Stars aus den USA und Europa seine Stimme und beherrschte sowohl das Actionfach als auch das Comedy-Genre. So sprach er einerseits etwa Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta und Nick Nolte, aber auch Terence Hill und Adriano Celentano. Nach Angaben seiner Frau starb er im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Berliner hatte Ende der 1950er Jahre seine Ausbildung am Theater absolviert und danach viele Jahre auf Bühnen gestanden. Mitte der 1960er Jahre begann Danneberg als Synchronsprecher und wurde eine der beliebtesten Stimmen der Leinwandstars und gefragter Sprecher für Werbespots, Dokumentarfilme, Hörspiele sowie später auch für Computerproduktionen. Auch als Schauspieler war er zuweilen zu sehen, etwa in dem Edgar-Wallace-Krimi »Die blaue Hand« aus dem Jahr 1967.
Seit einem Jahr ist Giorgia Meloni in Italien Ministerpräsident. Genau so möchte sie angeredet werden. Es gab große Befürchtungen, dass sie den Kulturbetrieb umbaut, Stellen umbesetzt und ihre postfaschistische Politik auch im Kulturbereich durchsetzt. Ich hatte ein Vorurteil, schreibt der Schauspieler und Regisseur Nanni Moretti auf Instagram. Doch jetzt ist das Urteil schlimmer als das Vorurteil. Ich bin mit der Journalistin und Buchautorin Petra Reschi verbunden. Sie lebt seit vielen Jahren in Venedig. Guten Abend, Frau Reschi.
Guten Abend.
Angefangen hat es mit dem Umbau des Senders Rai, schon immer ja ein verlängerter Arm der Regierung. Jetzt soll es da nur noch eine einzige kritische Sendung geben. Welche anderen Kulturinstitutionen stehen vor einer Neuausrichtung?
Also zur RAI ist noch kurz zu sagen, die RAI war immer, wie Sie richtig gesagt haben, der verlängerte Arm der jeweiligen Regierung. Das alleine schon sagt viel darüber aus, eben wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Italien gestaltet ist. Jede Regierung versucht eigentlich an den entscheidenden sozusagen Schaltstellen zu schrauben, um da ihre Leute unterzubringen. Und bei den Museen war das bislang so. Es war eigentlich der in Anführungsstriche linksdemokratische, wir in Italien würden eigentlich eher sagen nicht-linke, die PD, die geradezu zu der Privatisierung, wenn man so will, der Museen beigetragen hat und dass die 20 größten italienischen Museen jetzt eben einen Museumspol darstellen, deren Direktoren im Übrigen praktisch von den Kulturministern direkt ernannt werden. Ja. Dafür hat Franceschini eben halt schon gesorgt. Im Grunde eine neoliberale Ausrichtung der Museen. Jede Regierung versucht, da ihre Leute unterzubringen.
Dennoch gibt es jetzt weitere Umbesetzungen. Auch zwei deutsche Personalien sind wohl betroffen. Eike Schmidt als Direktor an den Uffizien und Cecilie Holberg, Direktorin der Galleria dell'Accademia. Die Leitung der Kunstbiennale von Venedig soll neu besetzt werden und auch der Direktor oder die Direktorin des Zentrums für experimentelle Kinematografie in Rom, das ist sozusagen das Dach der Nationalen Kinemathek und der renommierten Nationalen Filmhochschule Italiens. Also alles Hinweise darauf, den Kultursektor nach rechts zu drehen. Die rechtsnationale Meloni-Regierung versucht, überall Einfluss zu nehmen, wo sie nur kann. Warum ist der Kultursektor so wichtig für diese Regierung?
Das ist im Grunde für sie die einfachste Art, ihre Anhänger bei der Stange zu halten, wenn man so flapsig das sagen kann. Denn alle anderen Dinge, die sie ja groß angekündigt haben, also Meloni war ja über Jahrzehnte in der Opposition, wenngleich sie vorher schon als Berlusconi-Ministerin sich unentbehrlich gemacht hat. Da ging es ja irgendwie darum, dass sie zum Beispiel gesagt haben, also jetzt Seeblockade, keine Asylanten mehr und so weiter. Und dieses alles, oder dass sie vor allen Dingen auch den Sozialstaat verbessern wollten. Stattdessen haben sie ihn im Grunde irgendwie noch weiter abmagern lassen, wenn man so will. Diese ganzen Fixpunkte, für die sie gewählt wurde, konnte sie nicht umsetzen, kann sie nicht umsetzen. Und dann ist eben halt die Kulturpolitik die leichteste Möglichkeit, um die identitäre Ausrichtung, wie die ja gerade sehr wichtig für die Rechten ist, eben zu bestätigen. Ja, das kostet dich im Grunde nichts. Du musst ein paar Direktoren ersetzen und ein paar Pamphlete von dir geben, also im Grunde also Propaganda verbreiten, ja.
Also anscheinend geht es ja auch darum, die Narrative zu ändern. Da ist der Film natürlich sehr, sehr wichtig. Was für einen Kulturbegriff hat diese Regierung mit Kulturminister Gennaro San Giuliano?
San Giuliano, der war zuletzt Direktor der Nachrichtensendung von Rai Due. Vorher war er Journalist für Berlusconi-Blätter wie Il Foglio, Il Giornale. Der hat irgendwie ein paar Biografien über Putin, über Hillary Clinton, Donald Trump, Ronald Reagan und Xi Jinping veröffentlicht. Aber das ist im Grunde seine einzige Kulturleistung bis jetzt. Er hat sich irgendwie nie hervorgetan als jemand, der sich sehr für die Kultur interessiert oder auch engagiert. Und das spielt einfach keine Rolle, sondern die Idee, das Bild, was jetzt geschaffen werden soll, ist das, was der heiligen italienischen Familie, nicht umsonst heißt ja das Buch von Giorgia Meloni, Io sono Giorgia, also sono, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter.
Ja, ich bin Christin.
Frau, Mutter und Christin auch noch ja dazu. Und dieses Narrativ soll eben halt verfestigt werden. Aber es steht dann nur leider die Realität dagegen. Also es wird eine Fabel da erzählt, als würden sich jetzt alle Italiener danach sehen, also eine heilige Familie dann wieder zu gründen. Das ist eine Geschichte, die sich eben halt durch die ganze Zeit der rechten Propaganda da zieht.
Spielt es Meloni in die Hände, dass Italien seine faschistische Geschichte bis heute nicht wirklich aufgearbeitet hat?
Absolut. Und das ist eine Geschichte, die besonders jetzt auch nochmal bei dem Filmfest jetzt aufgefallen ist, war der Eröffnungsfilm Il Comandante. Damit wurde eben halt als Held ein U-Boot-Kapitän gefeiert, der die Überlebenden des Schiffs, das er selbst versenkt hatte, gerettet hat. Und da gibt es diese Szene, da erinnere ich mich noch genau daran, als ich da im Kino saß, als der U-Boot-Kapitän dann von dem geretteten Kapitän gefragt wurde, warum haben Sie uns gerettet, sagte der Italiener dann, weil wir Italiener sind. So. Und dann ging eben so ein Ächzen durch die Reihen, weil das den Italienern dann eben jedenfalls denen, die im Kino gesessen haben, während des Filmfestivals einfach zu viel war. Dieses nochmal darauf bestehen, weil wir Italiener sind, denn dieser Kommandant hat während des ganzen Films in dem U-Boot immer nur das Gesetz der Seeleute strapaziert, aber nie das der Italiener. Und dieses geht zurück auf dieses Narrativ eben Italiani brava gente, dass die Italiener sozusagen, denen es gelungen ist, irgendwie die 20 Jahre Faschismus völlig zu verdrängen und das darauf zu reduzieren auf die 2 Jahre deutsche Besatzung, sodass dann die Bösen eigentlich nur die Deutschen sind und die Italiener dann eben halt diejenigen waren, die da irgendwie in etwas reingeraten sind, ne? Sozusagen. Dann kam dann natürlich auch der bis heute gepflegte Resistenza-Mythos als Gründungsmythos, also der Republik im Grunde. Und dass diese beiden faschistischen Jahrzehnte bis heute vernachlässigt werden, im Übrigen auch in der Forschung und in der Geschichtsdidaktik. Und das ist ganz interessant, weil da gibt es auch viele Forschungen darüber, dass es auch in den Schulbüchern bis heute nicht anders dargestellt wird.
Jetzt könnte man denken, Giorgia Meloni regiert geräuschlos durch, aber Sie haben ja gerade zum Beispiel dieses Stöhnen im Kinosaal beschrieben. Wie sieht es aus mit dem Widerstand gegen ihren Kurs?
Ja, natürlich sind da die Proteste groß, natürlich. Und auch die ganzen, also ich meine, gerade als das kinematografische Zentrum angegriffen wurde, dann also sozusagen Zentrum war, dann gab es eben halt eine große Protestwelle und Protestbriefe, na selbstverständlich. Also Nanni Moretti ist ja nur einer von vielen, ja. Aber es gibt auch ebenso viele, das darf man nicht vergessen, ebenso viele Schauspieler und auch Regisseure, die sich auch auf die andere Seite schlagen, ja.
Es gibt Gerüchte, dass der deutsche Eike Schmidt eben noch Direktor der Uffizien Bürgermeister von Florenz werden könnte für die Fratelli d'Italia. Er hat das weder dementiert noch bestätigt. Was ist da dran?
Da dran ist vor allen Dingen der absolute Widerspruch, denn erst hieß es ja, wurde also Eike Schmidt ganz gewaltig kritisiert, eben halt von den Rechten, ja. Also es ging sogar so weit, dass sie ihn entlassen wollten. So hieß es gleich zu Anfang an. Also das war sozusagen noch bevor sie an der Macht waren. Und dann hat sich aber irgendwie herausgestellt, dass sie den eben halt doch sehr schätzten wegen seiner Position, weil er eben den in Florenz herrschenden linken Bürgermeister kritisiert hat. Ich meine, er hat den Bürgermeister kritisiert. Das ist eigentlich dann auch egal, ob dieser Bürgermeister rechts oder links ist. Aber in dem Fall wurde das dann sofort als Zeichen gewertet, dass Eike Schmidt potenziell eher rechts wäre. So, und das ist eben halt so, wie man das in Italien sofort dann interpretiert. Also du gehörst entweder zu den einen oder du gehörst zu den anderen. Und wenn man dann eben das Problem hat, dass man vielleicht mal beide kritisiert, sowohl die Linken als auch die Rechten, dann hat man ein großes Problem, wie das zum Beispiel bei den Cinque Stelle eben halt war, bei den Fünf Sternen. Deshalb sind sie auch sehr schnell verglüht.
Ein Jahr nachdem Giorgia Meloni an die Spitze der Regierung in Italien gewählt wurde, die Journalistin Petra Reschi über den Rechtskurs der italienischen Kulturpolitik. Danke fürs Gespräch, Frau Reschi.
Fazit Film.
Die Geschichte der deutschen Jüdin Stella Goldschlag, die hat schon mehrfach für Kontroversen gesorgt. Zuletzt 2019, als Takis Würger über sie einen Roman geschrieben hat, der bei der Kritik gehörig durchfiel. Stella Goldschlag hatte als sogenannte Greiferin für die Gestapo versteckte Jüdinnen und Juden aufgespürt und verraten. Seit 30 Jahren wird ihre Geschichte immer wieder in Büchern thematisiert, in Dokumentarfilmen und Spielfilmen gestreift. Zuletzt hat sich der deutsche Filmemacher Kilian Riedhoff mit dieser umstrittenen Täterin befasst. In einem 12 Millionen Euro teuren großen Drama mit Paula Beer in der Hauptrolle. Stella, ein Leben, hatte beim derzeitigen Zurich Film Festival Weltpremiere und wird kontrovers dort diskutiert. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann ist vor Ort, hatte den Film schon im Mai auf dem Filmmarkt in Cannes gesehen. Hallo, guten Abend in Zürich.
Ja, schönen guten Abend.
Der Film ist ja schon länger fertig. Warum lief der denn erst jetzt in Zürich und nicht schon vorher auf der Berlinale oder beim Filmfest München?
Also ich habe den Film, wie gesagt, ja schon im Mai auf dem Filmmarkt gesehen und ich kann mich erinnern, ich war sehr überrascht, dass der Film nun endlich gezeigt wurde. Ich hatte von dem Film schon länger gehört und es war jetzt auch nicht so, dass diese Marktvorführung besonders voll gewesen wäre. Man muss dazu sagen, deutsche Festivals scheuen sich generell vor Filmen über den Holocaust. Erst recht, wenn das sehr komplexe oder auch ungewöhnliche Ansätze sind, wie die Shoah oder der Judenmord gezeigt wird. Man will wahrscheinlich Diskussionen und vermeintlichen Skandalen aus dem Weg gehen und die Liste der von der Berlinale abgelehnten Filme, die mit dem Holocaust zu tun haben, ist relativ lang. Da gab es als berühmtestes Beispiel La Vita e Bella, Das Leben ist schön von Roberto Benigni, der 1997 abgelehnt wurde, später in Cannes gezeigt wurde, dann sogar einen Oscar gewann. Im Jahr 2000 gab es einen tschechischen Film, Wir müssen zusammenhalten, von Jan Žižek, der wurde auch von der Berlinale abgelehnt. Da ging es um ein tschechisches Ehepaar im Sudetenland, das einen jüdischen Freund versteckt. Der Film hat später eine Oscar-Nominierung erhalten. Und Shaul 4, Son of Soul von László Nemes, ist 2015 von der Berlinale abgelehnt worden, hat dann später in Cannes für Furore gesorgt und ebenfalls einen Oscar gewonnen. Und dann kommt noch hinzu, dass ein Film wie Stella sich eben an ein großes Publikum richtet, großes konventionelles Kino sein möchte, eben kein Arthouse-Film. Es ist auch ein Film, der viel Geld gekostet hat. Und das ist dann auch kein Film für einen Cineasten wie den Berlinale-Leiter Carlo Chatrian, der schon im Vorjahr einen Film wie Die Passfälscher, den ich sehr, sehr gut fand übrigens, wo es darum geht, wie junge Juden in Berlin versucht haben, einfach Pässe zu fälschen, sich als Deutsche auszugeben und irgendwie ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen. Der wurde im vorigen Jahr in der Berlinale auch nur in so einer Nebenreihe abgeschoben.
Und wie wurde Stella, ein Leben, jetzt in Zürich diskutiert?
Also es ist schon ganz interessant, in Zürich hat man natürlich solche Ängste nicht. Da freut man sich natürlich, einen erstmal relativ hochkarätigen Film zu bekommen. Da spielen ja zum Beispiel auch Paula Beer die Hauptrolle. Und interessant waren die ersten Pressereaktionen in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, ist der Film bösartig verrissen worden. Auch mit dem Argument, die Deutschen würden sich versuchen reinzuwaschen, wenn sie jüdische Täter zeigen. Und man müsse ganz andere Geschichten über die 6 Millionen Toten erzählen. Es gibt dann einen Vergleich mit Der Untergang, wo bemängelt wird, im Untergang haben die Deutschen versucht, Hitler zu vermenschlichen. Nun versuchen sie irgendwie einen Täterfilm über Juden zu drehen und außerdem sei der Film handwerklich schlecht gemacht und es wird generell bestritten, dass es eine interessante Geschichte sei, die sich nicht irgendwie aufdrängen würde, was ich ziemlich arrogant finde, wenn Filmkritiker versuchen zu sagen, was filmisch relevant ist oder nicht. Die Welt wiederum hat den Film verteidigt und hat vor allen Dingen auch die Frage aufgeworfen, warum der nun nicht auf der Berlinale lief, hat eben auch darauf hingewiesen, dass er eine große Faktentreue hat, weil Kilian Riedhoff hat sich nämlich auf Protokolle berufen, auf Gerichtsprotokolle. Stella Goldschlag ist zweimal verurteilt worden, 1947 noch von den Sowjets, später dann in der Bundesrepublik Deutschland. Und Hans-Georg Rodeck hat eben in der Welt den Film eher verteidigt und hat ihm bescheinigt, dass er doch sehr komplexe Fragen aufwirft.
Was ist denn Ihre Meinung?
Na, ich finde, dass man dem Film wirklich anmerkt, dass die Macher auch ein bisschen Angst hatten vor dieser Last, auch Angst, angegriffen zu werden, vielleicht etwas falsch zu machen. Und es wird sehr penibel darauf geachtet, Stella immer als Täterin und Opfer gleichzeitig darzustellen, die quasi nicht anders konnte. Es ist vollkommen richtig, dass Stella Goldschlag von der Gestapo gefoltert wurde, erpresst wurde, dass sie sich erhoffte, wenn sie kooperiert mit der Gestapo, wenn sie Jüdinnen und Juden ausliefert, dass dann ihre Eltern nicht nach Auschwitz geschickt werden. Aber wie immer in solchen Fällen hat die Gestapo natürlich gelogen. Und es wird hier von den Filmemachern oder vom Filmemacher mit großer Vorsicht agiert und auch diesen Selbsthass, den Stella Goldschlag hatte. Sie wollte gar keine Jüdin sein. Sie war eine blonde, sehr attraktive Frau. Und diesen Machtrauschen, auch diese Selbsttäuschung, dass sie glaubte, sie könne über allen stehen, das wird bestenfalls gestreift. Und dann dauert es mir auch zu lange, bis der Film dann wirklich sein Thema trifft. Es fängt erstmal an mit Jazz, dass sie Musikerin werden wollte. Das sind sehr lange Szenen. Also da hätte man auch schnell, finde ich, auf den Punkt kommen können. Und die Nachkriegszeit, auch diese Prozesse, die werden ebenfalls nur kurz gestreift. Und gerade auch, wie manipulativ sie war, das hätte man viel treffender zeigen können. Also wie gesagt, man versucht immer so zu sagen, ja, sie war Täterin, aber sie war ja auch Opfer. Und da versucht man so einen goldenen Mittelweg zu finden und der ist nicht angebracht.
Also ein komplexer Stoff, der nicht komplex genug erzählt wird. Konnten denn die Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugen?
Paula Beer macht das schon ziemlich gut. Man folgt ihr auch. Das Problem ist vielleicht nur, dass sie sie insofern zu einseitig anlegt, dass sie auf der einen Seite von Anfang an als sehr kalt und als sehr berechnend dargestellt wird. Aber es muss eine Frau gewesen sein, die einen unwahrscheinlichen Charme hatte. Und dieser Charme wird immer nur sehr manipulativ in gewisser Weise dargestellt. Es gibt viele Szenen, wo sie weinen muss, wo sie gefoltert wird, wo sie sehr viele Emotionen zu zeigen hat. Aber ich glaube, sie kann als Schauspielerin mehr. Sie kann das auch subtiler spielen. Das hat sie in anderen Filmen längst bewiesen. Das kann natürlich auch was mit der Schauspielführung sein. Das weiß man letztendlich dann immer nie, wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler in ihren Rollen nicht hundertprozentig überzeugen. Dennoch ist sie durchaus ein Plus für diesen Film. Und Janis Niewiener, der spielt eben diesen Rolf Isaksson, ihren zweiten Ehemann, ebenfalls ein Jude oder in dem Fall, wie er sich selber nennt, ein sogenannter Vierteljude, der dann zusammen mit Stella die ganzen Juden und Jüdinnen verraten hat, die als sogenannte U-Boote, also untergetaucht waren in Berlin und die sie dann an die Gestapo verraten haben. Und Janis Niewiener, der ja auch in Die Passfälscher mitgespielt hatte, hat in Die Passfälscher zum Beispiel, wie ich finde, eine sehr viel komplexere Rolle spielen dürfen, wird hier so ein bisschen eben nur auf den Schönling, auf den Manipulator so reduziert. Also was ich damit sagen will, ist, es fehlt sowohl im Spiel ein bisschen an Nuancen, wie auch in diesem Drehbuch, was meiner Meinung nach doch teilweise überdeutlich ist. Was nicht heißt, dass der Film komplett misslungen ist oder komplett missraten ist, das würde ich auf keinen Fall sagen. Der ist schon sehenswert, aber eben auch mit deutlichen Schwächen.
Stella, ein Leben, der Film von Kilian Riedhof, polarisiert die Kritiker. Für Fazit die Einschätzung von Jörg Taschmann. Danke.
Sehr gern.
Am morgigen Tag der Deutschen Einheit gibt's keine neuen Zeitungen, deshalb heute bei uns auch keine Kulturpresseschau. Dafür aber morgen, wie alle 365 Tage im Jahr, ein neues Fazit. Und ansonsten gibt's ja zum Hören die prall gefüllte DLF-Audiothek-App. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.